Ja, mal wieder herzlich willkommen bei den beschissenen Physikern. Niklas, wie geht's dir?
Ja, moin, mir geht's gut. Ich hoffe, bei dir ist es ähnlich oder genauso am besten.
Ja, genau so ist es. Wir haben eine Zusendung gekriegt von einem Zuhörer, der nochmal Bezug genommen hat auf das Havanna-Syndrom.
Ja, also vielen Dank. Wir sind immer sehr offen gegenüber irgendwie Feedback. Wir sind immer sehr froh, wenn da irgendwas kommt. Also hat uns sehr überrascht, muss ich sagen. Und genau, also wir haben einfach ein Feedback bekommen und halt nochmal eine Information bekommen, weil wir in der letzten Folge über das Havanna-Syndrom geredet hatten und das jetzt tatsächlich auch im Weißen Haus vorgefallen ist. Zwei neue Fälle sollen jetzt im Weißen Haus Ende November oder so letzten Jahres vorgefallen sein. Und ja, also ich glaube, viel mehr müssen wir da eigentlich auch jetzt nicht drüber sagen, sondern dass das Ganze noch krassere Ausmaße genommen hat oder wie auch immer. Aber Endergebnis sind wir nicht schlauer.
Wir sind nicht schlauer, aber 130 Leute sollen es jetzt weltweit schon gehabt haben. Und auch die amerikanische Regierung nimmt das Ganze jetzt ernst. Apropos ernst nehmen, Niklas, wir haben neue Themen.
Oha, ja, natürlich.
Du bist dran.
Sonst
Du bist diesmal
wären wir ja
dran
nicht hier in
zuerst.
diesem. Bitte?
Ja, ich wollte dich da gar nicht unterbrechen, aber
Ach so.
du bist diesmal dran, als erster dein total ernstes Thema vorzustellen.
Oh
Gerne.
ja. Also tatsächlich sind meine Themen, glaube ich, immer so ein bisschen ernster als deine. Ich glaube, heute habe ich wirklich ein trockenes Thema. Nicht besonders spektakulär, würde ich sagen. Aber könnte dir persönlich, glaube ich, sehr interessant sein. Gerade wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen drüber diskutieren könnten. Hast du da eine Ahnung?
Das klingt ehrlich gesagt so, als sollten alle Zuhörer jetzt schon abschalten, Niklas. Das kannst du so nicht sagen.
Okay, einen Moment. Ich mache das nochmal anders. Das ist das spektakulärste Thema, was wir jemals in diesem Podcast hatten. Ich habe Stunden, wenn nicht sogar tagelang nicht schlafen können, wegen genau diesen Themen, die ich jetzt ja enthüllen werde, weil es wirklich einfach nur eine Verschwörung sondergleichen aufdecken wird.
Okay, das ist auch ein bisschen dramatisch, aber gut,
Ja, darum geht
weih
es ja.
mich
Es
einfach
ist,
ein.
nee, ich habe jetzt tatsächlich mal ein unspektakuläres Thema genommen. Und zwar wollte ich mit dir über Währung und Geld reden, beziehungsweise über die Geschichte und die Bedeutung von Geld.
Oh, yeah.
ich dachte mir persönlich, du hättest da besonders Interesse dran mit deinen Finanzwissenschaften und BWL und was auch immer für Vorlesungen du gehört hast.
Ja, ich interessiere mich für Geld auf meinem Konto.
Für alles andere nicht.
Restliche Währungen sind mir recht egal, solange mein Geld was wert ist. Aber dafür muss man ja viel außenrum verstehen. Also ja, du hast recht, das Thema ist natürlich irgendwie sehr relevant. Und mich persönlich interessiert es auch, ja.
Das dachte ich mir, Gott sei Dank. Das wäre jetzt blöd, wenn du was anderes geantwortet hättest. Dann hätten wir gesagt, okay, wir springen gleich zum nächsten Thema. Was hast du denn, Jörn? Aber das machen wir jetzt nicht natürlich, weil ich ja Jörn so genau kenne, dass er da sehr drauf brennen wird, über Geld zu philosophieren.
Wir sind übrigens ganz knapp an einer Katastrophe damit vorbeigeschlittert, weil ich war wirklich Millimeter davor, heute über Blockchain und Kryptowährung zu sprechen.
Ja, das ist gut, das wäre was anderes. Also über Blockchain und Kryptowährung und so habe ich jetzt irgendwie, also überhaupt nicht wirklich was recherchiert, sage ich mal. Mir ging das eigentlich mal allgemein um die Bedeutung von Geld und halt, wie sich so die Vorstellung von Geld und Tauschmitteln und ähnlichem über die Jahrhunderte, Jahrtausende gewandelt hat. Und vielleicht so ein paar kleine random Facts, wann irgendwie die erste Währung da und da entwickelt wurde oder sonst was.
Klingt auch gut. Dann lass uns einsteigen.
Genau, einsteigen will ich so richtig schön, wie man das in der Schule macht, so in einer wundervollen PowerPoint-Präsentation mit einer Definition natürlich. Und zwar, wie wir Währung bzw. Geld bei uns in der Gesellschaft definieren. Genau, also ich glaube, im Großen und Ganzen muss man da jetzt nicht besonders viel zu sagen, sondern im Allgemeinen sollte uns allen bewusst sein, dass wir, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wir halt gewisse Tauschmittel für unterschiedliche Waren oder so halt untereinander nutzen. So, das war auch früher natürlich schon der Fall so. Und im Allgemeinen, wenn man jetzt irgendwie was von jemandem haben will, weil man kann, wie gesagt, ja nicht alles immer selbst produzieren, dann tauscht man etwas. So, und Geld ist dementsprechend natürlich dann ein anerkanntes Tauschmittel, also was gesellschaftlich allgemein anerkannt ist. Und wenn man gesetzlich dazu verpflichtet ist, dieses Geld auch anzunehmen, dann wird damit eine Schuld getilgt. Dafür ist quasi, das ist der Sinn von Geld quasi im Großen und Ganzen erstmal. Aber die Besonderheit von Geld im Gegensatz zu anderen Tauschgütern ist, dass es halt keinen direkten Nutzen für einen Tauschpartner hat. Und dementsprechend ist es quasi kein direkter Handel, sage ich mal, sondern ein indirekter Handel, weil, oder Tausch, sagen wir mal direkter Tausch oder indirekter Tausch, weil bei einem direkten Tausch tauschen wir dann, wie gesagt, beispielsweise Brot gegen Schafe oder so, keine Ahnung. Ich kriege 5 Brote und du gibst mir ein Schaf und dann sind wir beide zufrieden. Das wäre dann ein Gut
Machen wir
gegen
andersrum.
eine. Bitte?
Machen wir andersrum. Ich nehme ein Brot und du kriegst 5 Schafe.
Okay, gerne. Genau, das wäre dann ein Gut gegen Gut-Tausch oder ein indirekten Tausch wäre dann, wie gesagt, Gut gegen Geld, wo du dann halt beispielsweise sagst, jo, ich gebe dir 10 Taler, dafür kriege ich das eine Schaf. Und du gibst dann wiederum die 10 Taler später irgendwo anders aus, um dann deine 10 Brote zu bekommen oder so.
Jetzt kann
Und
man aber diskutieren, dass Geld ja schon eine Art Selbstzweck geworden ist, einfach weil mit Geld ein gewisser gesellschaftlicher Stand und auch eine Macht einhergeht. Also eine Person, die nur Geld besitzt, ist ja trotzdem in unserer Gesellschaft als etwas quasi angesehen.
ja, wie gesagt, da kommen wir dann zu den Geldfunktionen. Ich finde das gut, dass wir gleich schon mit den Diskussionen starten, weil genauso habe ich mir das vorgestellt. Sonst wäre es ja irgendwie langweilig, wenn wir hier wirklich nur irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Minuten über Geld reden und dann ist das Thema abgeschlossen so und einfach alle random Facts sind draußen. Genau, da hast du natürlich recht, dass das quasi auch einen gesellschaftlichen Status irgendwie beinhaltet. Wobei das, wie gesagt, dann zu den Geldfunktionen kommt, aber das ist natürlich nicht der eigentliche Gedanke von Geld gewesen. Also niemand hat jetzt irgendwie. Also das Ding ist halt, dass Geld ja auch nur was wert ist, wie gesagt, da kommen wir dann nachher in diese Diskussion, wenn alle Leute das erstmal anerkennen überhaupt. Wenn ich, wie gesagt, sage, nee, dein Geld nehme ich nicht an, das bedeutet mir nichts, dann kannst du mit dem Geld auch bei mir nichts erreichen. So. Aber wie gesagt, wenn kein Geld bewegt wird, kann auch kein, sag ich mal, wirtschaftlicher Fluss entstehen. So, wenn jetzt kein Mensch irgendwie dieses Geld ausgibt, wenn du jetzt nicht sagst, yo, ich habe hier 10 Taler und ich möchte für die 10 Taler 10 Schafe haben, sondern du hast die 10 Taler in deiner Tasche, aber du gehst dann dahin und sagst, yo, du kriegst eins aufs Maul, sonst kriege ich da die 5 Schafe oder was auch immer nicht. Keine Ahnung, oder du sagst, ich zahle das halt mit anderen Gütern, dann hat der Sinn von Geld ja auch, dann ist er auch nicht gegeben, würde ich sagen.
Ja.
Also es geht ja jetzt erstmal um die allgemeine Definition. So im Prinzip ist halt so, sagen wir mal, die Definition von Geld gegeben. Und jetzt kommen wir zu deinen Themen, oder was du angesprochen hattest. Da gibt es halt unterschiedliche Geldfunktionen natürlich. Da wäre dann zum einen die Zahlungsmittelfunktion, die Wertaufbewahrungsmittel oder Funktion, sage ich mal, und dann den Wertmaßstab. So, und wo genau deins jetzt dahin gehört, ich würde das irgendwo so in diese Mischung aus Wertaufbewahrungsmittel und Wertmaßstab oder so in diese Richtung packen, würde ich sagen. Und genau. Hast du
Und in
irgendwas
dem Fall
dazu
geht
zu
es
sagen?
tatsächlich um meinen Wert als Mensch. Ich bin natürlich mehr wert, wenn ich mehr Geld habe. Ganz einfach.
So, okay. Ja, das ist natürlich dann wieder so ein böser kapitalistischer Grundgedanke, würde ich mal sagen, oder so. Ob der. Ich glaube, da hätte Karl Marx ein bisschen was mit dir zu streiten.
Das funktioniert auch in real existierendem Sozialismus sehr gut. Ich habe viel Geld, ich bin sehr viel wert.
Also in der Realität funktioniert das leider, ja, das stimmt wohl. Aber ob das jetzt der eigentliche Gedanke von dem Ganzen ist, ist dann doch nochmal dahingestellt. Sagen wir es mal so, das ist eher so ein Auswuchs, der aus dem Gedanken des Geldes heraus wächst, sage ich mal. Genau, also zur Zahlungsmittelfunktion. Es ist halt quasi eine Bewertung von Gütern und Produktionsmitteln, beziehungsweise natürlich auch dem Transfer von Geldbesitz, also dass wir halt, wenn wir irgendwie Güter haben, dass wir sie damit bewerten können, beziehungsweise dann auch sagen können, ja, so und so viel ist das und das wert und wir können das dann darüber dann quasi abregeln, ich gebe dir so viel Geld, damit wir dann da den Transfer machen können. Und dementsprechend ist natürlich das Geld auch nur wirklich bedeutend, wenn es auch wirklich bewegt wird. Wenn das Geld nur stehen bleibt, wie wir natürlich heutzutage sehen, das meiste Geld wird irgendwie nicht wirklich bewegt unbedingt, aber trotzdem wird ja, es wird schon viel Geld ja irgendwie bewegt. Also heutzutage ist ja das meiste Geld gar nicht mehr Bargeld oder so, aber irgendwie müssen ja auch dann irgendwelche Schulden quasi übereinander ausgestellt werden, sonst. Wie gesagt, wenn kein Geld irgendwie, wenn niemand das Geld benutzt, dann kann auch kein Geld irgendwie wirklich was wert sein. So.
Das ist sicherlich richtig.
Genau. Dementsprechend ist es halt, hat es natürlich auch immer einen stets veränderlichen Wert. So, Geld kann heute mal so viel wert sein, kann morgen mal wieder so viel wert sein. Das ist natürlich unglaublich komplex, das Ganze, wie man jetzt quasi sagt, das Geld heute den und den Wert hat, aber dann mit der Zeit wieder ab oder aufgeht. Das ist dann, wie gesagt, eine sehr komplizierte Wissenschaft. Da hab ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Werde ich mich auch nicht mit beschäftigen wollen, groß. Wo es
Das ist
natürlich
die
super
klassische
interessant.
Makroökonomie,
Ja, aber auch das
die
ist
sich mit
ja,
solchen Themen beschäftigt.
genau, die beschäftigt sich damit, aber ich glaube, die komplette Tragweite von der Weltwirtschaft heutzutage ist ja gar nicht mehr wirklich berechenbar, sag ich mal.
Nein, natürlich nicht, aber die haben schon hübsche Modelle, mit denen sie allerhand Szenarien schreiben können, eine Zukunftsvorhersage machen können. Also die nennen sich Wissenschaft, sie sind eine Wissenschaft.
Ja, das stimmt. Genau. Was wir dann auch haben, ist natürlich, Geld macht natürlich auch den Zahlungsmittelweg unglaublich viel einfacher. Wenn wir halt, wie gesagt, jetzt irgendwie eine Transaktion haben zwischen, sagen wir mal, uns beiden wieder, dann hätten wir ohne Geld natürlich ein Problem. Dann müssten wir uns beide quasi darauf verständigen, dass wir mit diesem Tausch auch zufrieden sind. So, dass, also es ist halt einfacher zu sagen, du möchtest Geld haben und dann sagt er ja, natürlich, weil das ist quasi überall, ich bin quasi auch dazu verpflichtet, das Geld anzunehmen, damit halt ein einheitliches Währungssystem entstehen kann. Und dann kann ich quasi das Geld annehmen und, oder du nimmst das Geld an und ich kann dir das Geld geben und dann haben wir einen Tausch bzw. einen Vertrag abgeschlossen. Wenn wir natürlich aber kein Geld haben, dann muss ich dich erstmal fragen, so, was willst du denn haben? Dann sagt er, ich möchte Schafe haben. Und ich so, ah, ich habe keine Schafe, ich habe nur Brote. So, ne? Und dann ist das Ganze natürlich schon ein bisschen schwierig. Wenn Jörn, wie gesagt, aber keine Brote haben will, dann ja, muss ich erstmal gucken, ob ich jemand anderen finde, von dem ich die, wo ich meine Schafe an die Brote weitergeben kann. Und dann kann ich wiederum die Brote weiter an Jörn geben. Und dann bekomme ich das, was
Ich
ich von
dachte, ich
Jörn
wollte
haben will.
Schafe.
Du wolltest Schafe. Und dann wollte er Schafe haben und dann ist das Ganze natürlich wieder kaputt.
Ja,
Währenddessen hat er.
ich sehe das Problem. Also ja, ich nehme einfach dein Geld.
Genau. So. Und dann kannst du halt sagen, jo, ich nehme das Geld, ich gehe jetzt zu dem Typen hin und da kann ich mir selber Brote kaufen.
Nur ist
Genau.
das Problem, ich nehme dein Geld an, gehe zu dem Typen hin und in dem Moment ist mein Geld schon nichts mehr wert.
Das ist natürlich dann ein Problem. Deswegen muss natürlich auch so eine Wirtschaft irgendwie stabil bleiben. Deswegen musst du ja auch viele Dinge regulieren, wie man dann irgendwie so sieht. Wie ich auf dieses Thema gekommen bin, ich habe irgendwie so ein bisschen geguckt und irgendwann ist mir einfach eingefallen, wieder so die große Depression und die Weltwirtschaftskrise 20 sage ich schon,
2020
1929,
meinst du?
2020, ja, die kommt noch. Oder 2020 nicht, 2025, dann nach Corona kommt dann die große Weltwirtschaftskrise noch, wo alle Leute wieder explodieren quasi, weil sie denken, Corona ist vorbei, jetzt können wir wieder Fettparty und alles machen und dann bumm. leben die Menschen im Überfluss. Und dann kommt die Spekulationsblase.
Ja, Wirtschaftskrisen sind natürlich nicht immer nur durch feiernde Leute ausgelöst.
Das war
Aber
auch.
es gibt ja reale Wirtschaftswissenschaftler, die davor warnen, dass wegen diverser Bemühungen, klar, einerseits ist es notwendig, dass in so einer systematischen Krise, in der ganze Branchen drinstecken, die sich auch gegenseitig bedingen, quasi eine Subvention kommt von außen, also zum Beispiel die Hotelbranche, ne? Die könnten wir komplett vergessen. Aber wenn wir fertig sind mit Corona, wollen wir ja trotzdem in Hotels pennen. Also haben wir uns überlegt, okay, wir geben denen jetzt ein bisschen Geld oder viel Geld, viel mehr, damit die ihr Business jetzt halt über die Wochen staatlicher Eingriffs in das öffentliche Leben zumindest am Leben halten können und wir danach wieder in Hotels pennen können. Auf jeden Fall gibt es die ernsthaften Bedenken von vielen Wirtschaftswissenschaftlern, dass diese Eingriffe ja auch nach hinten losgehen, insofern als das Geld gedruckt wird, das Geld seinen Wert ja auch und vor allen Dingen das Vertrauen der Leute verliert, wenn es quasi einfach rausgegeben wird, ge ohne Gegenleistung. Und dass letztendlich das schon dafür sorgen kann, nicht die feiernden Leute, die sind absolut ausnahmsweise mal nicht schuld, dass wir in eine gigantische Wirtschaftskrise schlittern. Aber wir werden es sehen, das kann dir niemand sagen. Es gibt auch andere Leute, die sagen, das werden die Golden Twenties, aus genau diesem Grund, den du vorher genannt hast. Die Leute wollen feiern, die wollen danach konsumieren. Diverse Sachen. Also, ich kann von mir persönlich reden. Ich habe auf jeden Fall Bock, irgendwie in Urlaub zu fahren, wie auch immer, Dinge zu machen, die ich jetzt nicht machen konnte. Und dass das gerade die Wirtschaft beflügeln wird auf ganz besondere Arten und Weisen, die halt einfach die letzten Jahrzehnte nicht möglich waren.
Ja, Jahrzehnte, oder?
Ja, also es
Also.
gab ja quasi nie so ein starkes Wirtschaftswachstum innerhalb weniger Tage und Monate.
Ja, also es wird auf jeden Fall irgendwie sehr interessant werden, wirtschaftlich gesehen nach Corona. Was ich aber eher meinte, ist, das war natürlich auch hoffentlich ein kleines bisschen Witz, dass wenn das Ganze so, sage ich mal, erstmal explodieren würde nach Corona. Alles geht hoch, alles wird toll, alle Leute sind wieder aber super drauf, sage ich mal, um dann quasi zu sagen, jetzt ist die Zeit, wo die Wirtschaft wieder ankurbelt, ich hole mir Kredite, ich hole mir alles Mögliche und das ist ja auch so ein bisschen das gewesen, was ich dann gelesen hatte, was damals in der Weltwirtschaftskrise das Problem war, dass halt einfach unglaublich, also es gab eine riesige Spekulationsblase, alle Leute haben irgendwie in den US-amerikanischen Markt irgendwie investiert, auch viele Kleinanleger, alle Mögliche haben gesagt, ja, der Dow Jones Index, der steigt und steigt und der wird nie wieder fallen. Also können wir überall an der Börse investieren, wo wir Lust haben und so. Und das Ganze ist dann halt, wie gesagt, irgendwann doch nach hinten losgegangen, weil die Leute dann irgendwann einfach gesehen haben, ja, funktioniert doch nicht. Wir können nicht überall einfach nur rein investieren. Wir brauchen ja auch quasi wieder eine Gegenleistung. Und die Banken, die halt einfach Kredite und Kredite und Kredite gegeben haben, haben dann irgendwann gesehen, ja, die Leute können das ja nicht zurückzahlen, verdammt. Und jetzt wollen wir halt das Geld wieder zurückhaben. Und da musste alles
Es
verkauft werden für den geringsten Preis.
ist fast so, als würden größere Gruppen finanziell unbewanderter Leute in Dinge wie GameStop investieren.
Da gibt es ja auch so ein oder zwei Geschichten, ne?
Ja, ich werde mich nicht weiter äußern.
Du machst dich sonst noch mitschuldig hier.
Ich mache mich noch mitschuldig, das ist richtig.
Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Genau, es gibt natürlich das Wertaufbewahrungsmittel quasi, also dass wir halt anfangen, unser Geld quasi aufzubewahren und später einzulösen. Das funktioniert natürlich dann logischerweise meistens mit unverbindlichen Waren. Ich glaube, ich habe hier was Falsches geschrieben und zwar Waren, die nicht kaputt gehen, sage ich mal, also, oder unkaputtbare Waren würde ich das jetzt mal bezeichnen. Also Waren, die, sage ich mal, jetzt nicht künstlich hergestellt werden können, so einfach so. Gold oder Diamanten zum Beispiel. Wenn du da, das ist für die meisten Leute natürlich eher zu sagen, jo, ich will jetzt investieren in eine Währung, in eine Geldform, sage ich mal. Dann wird man das natürlich, wenn man es wirklich auf lange Zeit macht, nicht in Geld genau, investieren, wie du es ja gesagt hattest, weil du meintest, ja, ich kaufe mir dann, also ich kriege das Geld von dir und dann will ich aber zu dem Typen gehen, der mir die Brote backt, aber dann ist mein Geld am nächsten Tag einfach nichts mehr wert. Und genau das ist natürlich das Problem, wenn du jetzt über mehrere Jahre, Jahrzehnte oder so wirklich dein Geld aufbewahren willst, dann machst du das natürlich eher nicht mit normaler Währung, mit Papier, sage ich mal, sondern du machst es halt dann eher in Rohstoffen wie Gold und oder Diamanten, weil die natürlich dann nicht wirklich kaputt gehen, solange du nicht irgendwie einen Goldfinger hast, der dann versucht, Fort Knox mit einer Atombombe kaputt zu machen. Wird es mit dem Gold eigentlich immer noch verhältnismäßig ähnlich sein, in 20 oder 30 Jahren, wie es jetzt ist?
Oder im Gegenteil, Gold ist sehr, sehr viel wertvoller geworden, weil alle Leute genau das, was du gerade gesagt hast, gedacht haben.
Genau. Aber dafür muss man erstmal in Gold investieren wollen, ne? Und können.
Das ist richtig. Aber in Gold investieren ist recht einfach. Du musst dir irgendwo bei so einem komischen Online-Broker da einen Account machen. Das kostet dich nichts und du wirst auch quasi gar nicht gecheckt. Du musst halt quasi nur irgendwie 50 € oder so überweisen auf dieses Konto. Und dann kannst du für wenige Euros schon irgendwelche Anleihen an irgendwelchen Goldunternehmen kaufen. Und damit, du besitzt dann nicht de facto wirklich Gold, aber immerhin partizipierst du dann am Goldpreis. Und natürlich kannst du dann auch, also an der Börse gibt es diverse Möglichkeiten, virtuell den Goldpreis nachzustellen. Also da gibt es Händler, die quasi Gold kaufen und verkaufen für dich und dir dann damit ein dem Goldpreis angepasstes Finanzprodukt verkaufen. Diese ganzen Absurditäten führen dann letztendlich dazu, dass jeden Tag mehr Gold gehandelt wird, als es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Also.
Was ja, wie gesagt, hast wirklich ein bisschen sehr absurd ist. Aber das ist
Wenn
natürlich
alle
auch, ja?
Leute, die Gold besitzen, es in diesem Moment in ihre Hand nehmen wollen, dann werden Leute leer ausgehen. Das ist eins der Probleme des internationalen Goldmarktes. Es existiert Papiergold, was gar keinem echten Gold entspricht. Es funktioniert aber solange alle Leute glauben, das Gold liegt sicher irgendwo in einem Safe in der Bank.
Tja, jetzt hast du, glaube ich, gerade die Weltwirtschaft gecrashed mit deinen Aussagen.
Habe ich nicht. Funktioniert
Habe
ja.
ich
Ich
nicht.
meine, die Leute, die da
Ich
arbeiten,
meinte,
wissen das
solange
ja.
sie dran glauben, jetzt wo sie es hören, glauben sie vielleicht nicht mehr dran.
Die haben sich das ja ausgedacht.
Ja, aber, na gut, die einen Leute, also manche haben sich das ausgedacht, aber viele Leute handeln vielleicht damit, ohne das wirklich zu wissen, ne? Ja. Genau, wir können ja mal weitermachen, weil wir irgendwie schon wieder ein bisschen schleifend sind, habe ich das Gefühl. Genau, heutzutage ist es natürlich nicht mehr möglich, ist es nur noch möglich für den einzelnen Wirtschaftsteilnehmer eine Geld als als Wertaufbewahrung zu nutzen. Heutzutage ist es, wie gesagt, nur noch so möglich, weil wir in einem kreditären Geldschöpfungssystem leben, sage ich mal, also wo das Geld quasi von den Zentralbanken über Kredite an die Commerz- oder Postbanken dann quasi versendet wird, sage ich mal, wodurch das dann quasi auch dazu kommt, dass wenn wir in einer Gesamtwirtschaft oder gesamtwirtschaftlich die Guthaben und Schulden von allen Teilnehmern in dieser Wirtschaft aufaddieren würden, dann würden wir natürlich auf Null kommen, so. Also das Geld im Prinzip, sagen wir es mal so, das Geld existiert im Prinzip gar nicht, sage ich mal. Also es existiert schon, aber im Endergebnis gibt es das Geld wird erfunden, es wird quasi verliehen, die wiederum holen sich dann bei anderen Leuten wieder irgendwelche Schulden. Und wenn man, wie gesagt, alles theoretisch von allen Leuten, wo man die Schulden oder das Guthaben, was der eine hat, aufsummieren würde, also aufrechnen würde, dann würde da wieder, wie gesagt, eine Null quasi da stehen. Und dementsprechend gibt es heutzutage nur noch so Sach- und Realvermögen, also was dann quasi eine einzelne Person wirklich reell besitzt. Oder halt, oder ein einzelner Händler, sage ich mal, besitzt. Aber im Großen und Ganzen gesamtwirtschaftlich gibt es quasi gar keine Schulden oder Guthaben.
Das hat natürlich auch politische Konsequenzen direkt. Also wenn man zum Beispiel aufteilt in Geld, was der private Sektor besitzt und in Geld, was der Staat besitzt, Und wir wissen, die Gesamtsumme davon muss wieder null sein. Dann muss ja einer von beiden Schulden machen. Und das heißt, als Politik kann man über zum Beispiel Staatsschulden steuern, wie viel Vermögen es im Privatsektor gibt. Das heißt, wann immer Staaten Geld haben und Staaten ein Vermögen besitzen, müssen die Privatleute die entsprechenden Schulden dazu besitzen. Was auch nicht unbedingt schlimm ist, oder andersrum ist es halt auch nicht schlimm, dass ein Staat halt Schulden hat und dann die Bürger dementsprechend ihre Vermögen haben. Genau, und je nachdem, wie man das dann balanciert und wo man sagt, okay, Staatsschulden sind ein Problem oder Schulden bei Bürgern sind ein Problem. Das ist dann auch alles Thema von ja, Wirtschaftsprofessoren, die sich darüber streiten.
Das hast du sehr schön ausgedrückt. Wir kommen zum letzten Punkt unserer Geldfunktion, und zwar den Wertmaßstab. Also das ist eigentlich auch relativ einfach zu sich vorzustellen. Es geht halt einfach nur darum, um quasi eine einheitliche Maßeinheit zu haben, was Arbeit oder Dienstleistung angeht. Also im Prinzip so, wie wir uns bis auf gewisse andere Länder darauf geeinigt haben, den Meter als Längeneinheit zu nehmen, als einheitliche Maßeinheit, dass jeder erkennt, so wenn ich sage, ich bin 1000 Meter von dir entfernt, dass jeder weiß, also sich darunter auch etwas vorstellen kann und das quasi nachprüfen kann, sehen kann, ah, okay, 1000 Meter, ich verstehe, was du meinst. Wie gesagt, ich habe bis heute Probleme, wenn mir irgendjemand sagt, ja, ich bin 1,34 Meilen von dir entfernt oder überhaupt eine Meile von dir entfernt. Was ist denn eine Meile? Da gibt es dann immer noch diese Unterschiede irgendwie mit See- und Landmeilen und dann sind das sowieso so krumme Zahlen, die man irgendwie nicht so richtig versteht. In der Physik rechnet man sowieso nicht mit solchen Einheiten, weil Meter mittlerweile ja auf über die Lichtgeschwindigkeit definiert ist. Dementsprechend ist es natürlich praktisch, wenn man, wie gesagt, ein Geld hat, also Geld nicht, eine Einheit wie Geld jetzt ein Beispiel in Euro oder so hätte, wodurch du dann quasi angeben kannst, wie viel etwas wert ist, wie viel ist deine Arbeit pro Stunde wert oder so. Wenn du deine Brote backst, dann verdienst du, keine Ahnung, sagen wir mal, 13 Euro die Stunde oder 13 Geld die Stunde, um das jetzt nicht irgendwie festzumachen. Du verdienst 13 Geldeinheiten die Stunde, dass dann andere erkennen können, wie viel quasi auch dein Anteil an der Gesellschaft in dem Sinne, an der Weltwirtschaft oder an der Wirtschaft im nationalen Bereich irgendwie gemessen werden kann. Und was wir dann ja auch nochmal gesagt hatten, dass halt das den Preisvergleich weitaus vereinfacht, weil wenn du N Güter hast, also wenn du jetzt N verschiedene Güter hast, die du über einen normalen, oder also nicht normalen, wenn man ihn über einen Tauschhandel quasi aushandeln möchte, und du hast N verschiedene Güter, dann würden sich ein halb Mal, jetzt machen wir Klammer auf, N Quadrat minus N, Klammer zu, verschiedene Wertverhältnisse bilden, mit denen du quasi abgleichen könntest, wie viel irgendwas wert wäre. Und wenn du aber jetzt Geld dafür benutzen würdest, dann wären das halt einfach nur n verschiedene Austauschverhältnisse. Was
Und
wiederum.
im Idealfall sind die alle gleich fürs gleiche Gut.
Bitte?
Und im Idealfall sind die alle gleich fürs gleiche Gut.
Das wäre natürlich ideal, aber das, wie, ja. Wie realistisch das ist, das weiß ich jetzt nicht. Würde ich mich jetzt nicht sicher fühlen, das benennen zu können.
Ja, bei einigen Gütern, zum Beispiel bei Gold, ist es ja recht einfach. Da gibt es einen vorgeschriebenen Preis, den kannst du googeln. Und dann, wenn du halt ein Kilo Gold kaufst, kostet das genauso viel wie fünfmal ein Kilo Gold zu kaufen pro Kilo. Klar, wenn du in den Supermarkt gehst und du kaufst eine Packung Dosentomaten und die haben gerade ein Angebot 3 für 2, dann wird es günstiger, je mehr du kaufst.
Also musst du so dann quasi, dann, so kannst du dann richtig viel Geld machen, indem du dann wunderbar diese 3 für 2 Aktion ausnutzt und dann weiterverkaufst.
Das wird sicherlich in dem lokalen Tomatenpreis in meiner Region eingepreist sein. Also die
Musst du halt.
Nachfrage hat sich dann dementsprechend angepasst, sodass ich mit meinem Überangebot, was ich dann an Tomaten dem Markt zur Verfügung stelle, sicherlich schnell auf die Nase falle.
Ach, du fährst dann damit nach Bayern und da unten kennen die Barbaren doch gar nichts davon. Nein.
Das ist so eine Aldi-Nord, Aldi-Süd-Geschichte, meinst du?
Ja, genau. Na, eigentlich, wo waren die Barbaren? Waren die eigentlich im Süden oder im Norden von Deutschland?
Ja, überall. Ich glaube, wir waren alle
Überall.
Barbaren. Alle Germanen waren Barbaren.
Wir waren alle Barbaren, okay. Gut, dann kommen wir nochmal so zu ein paar kleinen witzigen Facts über die Geschichte des Geldes, damit ich noch ein bisschen was zu erzählen habe, bevor wir dann in die große Diskussion gehen. Nein, haben wir noch eine interessante Frage, die ich zum Schluss stellen möchte. Angefangen hat das Ganze mit dem Tauschgeschäft, wie gesagt, 6000 vor Christus oder im 6. Jahrtausend vor Christus. Und mit der Zeit etablierten sich natürlich dann auch Zwischentauschmittel, wie zum Beispiel Werkzeuge oder Muscheln, wie man sie so gerne kennt. Und das war natürlich erstmal räumlich sehr begrenzt. So aufgrund der fehlenden Infrastruktur konntest du jetzt nicht so einfach von, keine Ahnung, Konstantinopel oder sonst wo irgendwo aus der Türkei mal schön nach Schweden oder Norwegen reisen. Das ist dann, oder ab nach Asien. Das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig gewesen in der Zeit. Deswegen hatte man quasi immer räumlich begrenzt nur seine eigene Währung, seinen Tauschhandel oder sein Währungsraum, sage ich auch mal, war halt sehr räumlich begrenzt. Und die erste Währung in einer Art und Weise von quasi Metallgegenständen, in dem Fall gab es dann etwa 2000 vor Christus im damaligen Mesopotamien, was heute Irak und Syrien darstellt. Und entdeckt wurde das Ganze von den Sumerern. Und die nutzten damals Silberbarren für die Bezahlung. Dann 700 bis 500 vor Christus kamen dann mehrere Völker gleich, oder hatten dann unabhängig davon quasi dann die Idee, auch mit Gegenständen zu handeln. Das waren dann unter anderem so Eisen, Bronze oder ähnliche Materialien, die dann als Zahlungsmittel benutzt wurden, um zum Beispiel, also die dann zum Beispiel aussahen wie irgendwelche Skulpturen oder Kugeln oder ähnliches oder Taler, was auch immer. Und 650 vor Christus hat dann das Volk der Lyder in der Westtürkei, also in der heutigen Westtürkei, haben sie dann tatsächlich kleine, unterschiedliche, schwere Metallscheiben hergestellt, was dann quasi die Vorstufe der heutigen Münzen sind. Und
Smart.
500, ja, sehr smart. Und die sind noch smarter gewesen. Jetzt kommt nämlich ein wunderschöner Name, den ich fand ich super interessant, als ich das gelesen habe. 550 vor Christus, wie gesagt, in dem damaligen Lydien, kam es dann unter dem König Krösos zum ersten Münzsystem der Menschheitsgeschichte.
Da wird sicherlich dann auch das Sprichwort herkommen. Du verhältst dich wie Krösus.
Genau.
Muss ein unfassbar reicher Mann gewesen sein.
Der muss unfassbar reich gewesen sein. Dafür war er auch weltweit, weil ist er in der Geschichte bekannt gewesen für einen unglaublich reichen Menschen, der immer nach Reichtum und Macht gestrebt hat oder hauptsächlich um Reichtum gestrebt hat und sehr offen irgendwie oder sehr frei seinem Volk gegenüber war. Also sagen wir es mal so, er war quasi der FDP-Superkanzler oder sowas.
Nur, dass er ein Monarch war.
Genau, aber das würde die FDP doch auch nicht davon abhalten.
Monarchie unter Lindner, ich weiß nicht.
Genau. Das ist.
Auf jeden Fall hat zu einem Zeitpunkt in der Geschichte der Typ alles Münzgeld der Welt besessen. Das heißt, er war wirklich der reichste Mensch überhaupt.
Ja, wie gesagt, das Ding ist ja, das Problem ist ja, also erstmal alles hat er nicht besessen, sonst, also wenn er alles besessen hätte, dann hätte es ja auch nicht funktioniert, weil auch, also er hat das ja genutzt, damit sein Volk damit handeln konnte. Also alles konnte er nicht besitzen.
Genau, aber er hat es seinem Volk gegeben. Das heißt, zum Zeitpunkt davor muss er es besessen haben.
Ach so, meinst du, im Prinzip, als er das quasi in Auftrag gegeben hat und bevor er das unter das Volk gemischt hat, hat er quasi all dieses Geld der Welt gehabt.
Ja, vielleicht waren das 2, 3 Tage, aber er war zu dem Zeitpunkt die Person mit allem Geld auf der Welt.
Die Vorstellung finde ich irgendwie super interessant, zumal aber du gefühlt nur einfach mal ein paar tausend Kilometer in eine andere Richtung, oder tausend nicht, aber schon einige tausende Kilometer irgendwo weggefahren wärst oder so, und dann hätten die sich dich komisch angeguckt und gedacht, so, was willst du denn hier mit diesen komischen Scheiben? So, das will ich doch nicht nehmen. Also, wir nehmen nur Schafe. ja, aber wie gesagt, er hatte dann halt tatsächlich das erste Münzsystem. Er hat dann die Münzen vereinheitlicht und auch unter königlichem Wappen geprägt. Und damals war es auch sehr noch so, dass der Materialwert der Münze gleich mit dem Zahlwert der Münze war. Also, wenn du quasi, du hattest. Also, je nachdem, wie schwer deine Münze war, desto mehr wert war sie. Ja? Was heutzutage nicht mehr sind. Heutzutage nutzen wir sogenannte Scheidemünzen, wo dann halt der Materialwert unter dem Zahlwert liegt, damit du nicht auf die Idee kommst, irgendwie zu sagen, ich schmelze jetzt alles ein, weil meine Münze ist, wenn ich sie einfach als Material verkaufe, dreimal so teuer wie meine Münze an sich.
Stell dir mal vor, wie schwer ein 500-Euro-Schein wäre, wenn er 500 € Papierwert tatsächlich wäre.
Das wäre echt. Wie groß auch, musst du dir mal vorstellen.
Ja, das wären coole Portemonnaies von Leuten, die mehr als 500 € besitzen.
Die würden mit so einem Rucksack durch die Gegend laufen, so wie irgendwelche Militärs irgendwo auf dem Feldmarsch oder so.
Ich fürchte, 500 € in Papier sind deutlich mehr als ein Rucksack. Einen Rucksack kriegst du wahrscheinlich schon mit 20, 30 € Papier wertvoll.
Sicherlich. Ja, also kommt immer auf die Zeiten drauf an, ne? Heutzutage natürlich, ne? Früher wäre das noch mal kranker
Ja.
gewesen. Also beziehungsweise da
Aber
wäre
der
man
Euro ist ja
da.
nun auch noch nicht so alt.
Nee, das stimmt. Also bei 500 Euro wäre das auch damals, als der eingeführt wäre, schon ziemlich viel gewesen. Aber ganz, ganz früher hättest du halt gefühlt mit einem großen DIN A4-Blatt dir deine 500 Euro transportieren lassen können. Ja, aber wie gesagt, da kommen wir dann wieder immer mit diesen Diskussionen, was ist was wert, wenn wir das nur so sagen. Genau, dann haben wir 600 vor Christus, wurden dann in Griechenland die ersten Silbermünzen geprägt, die dann auch alle gleich schwer waren, damit man halt auch einfacher abwiegen konnte beim Handeln. Und mit der Zeit hat man dann natürlich gemerkt, so, Metall als Währung macht auch einige Probleme, zum Beispiel die Transportation. Ja, also wie kriegen wir das hin, wie wenn ich jetzt ein großer, reicher Händler bin und ich möchte jetzt meine ganzen Schafe verkaufen und ich kriege die überall verkauft. Gut, ist auch schwierig, Schafe durch die Gegend zu transportieren, aber irgendwann habe ich dann einfach so viel Geld, dass ich dann quasi mit so einer Tonne durch die Gegend laufen muss und braucht dann quasi schon nachher meinen eigenen Panzer, damit ich überhaupt dieses Geld transportieren kann. So. Und das macht das Ganze natürlich schwierig. Dann kamen natürlich viele Fälschungen dazu und es wurde auch irgendwann schwierig, überhaupt noch die Mengen an Edelmetall zu decken. Also die Leute wollten so viele ja, Münzen haben, sage ich mal, dass es gar nicht möglich war, überhaupt aus Edelmetall das alles in dieser kurzen Zeit immer alles herzustellen. Wodurch es dann tatsächlich in China das erste Papiergeld weltweit gab. Die Währung wurde dann tatsächlich im Jahr 1024, andere sagen einfach zwischen 11. und 10. Jahrtausend, Jahrhundert meine ich, nicht Jahrtausend, 11. 10. Jahrhundert, wurde die dann halt eingeführt, zuerst einfach nur als Notgeld, um halt Kriege finanzieren zu können. Und Marco Polo, den sollten wir auch alle irgendwie mal gehört haben, hat dann im Jahr 1276 diese kaiserlichen Banknoten entdeckt und brachte die damals nach Europa. Der erste Versuch quasi, so Papiergeld in einheitlicher Form in Spanien überhaupt quasi einzuführen, war dann damals in Spanien, um halt den Verlust oder beziehungsweise das Fehlen von Münzen irgendwie wettzumachen. Das Problem war, dass es natürlich sehr unstabil war, diese neue Währungsform. Und das hat alles auch sehr lange gedauert in Europa. Und die ersten stabilen Erfolge waren dann damals in Großbritannien im Jahr 1776. Aber es war alles irgendwie sehr wackelig, sehr wackelig. Die haben alle doch mehrere Anläufe gebraucht, bis es wirklich halbwegs lief und auch Frankreich hat gebraucht. Und deswegen hat das Ganze sehr gebraucht, bis es dann in Deutschland tatsächlich erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das erste Papiergeld gab. Und genau, auch das Buchgeld, was heutzutage ja auch viel benutzt wird, also quasi einfach über. Oh, Gesundheit. auch das erste Buchgeld, was dann benutzt wurde, wurde dann tatsächlich in der modernen Form, wie wir es heute kennen, so über Schecks und ähnliches, über Konten im 14. Jahrhundert in Italien entwickelt. Und das erste bargeldlose Zahlungs der erste bargeldlose Zahlungsverkehr ging dann in Deutschland erst 1876 an den Start. Und dann hat sich das natürlich immer weiterentwickelt. 1956 gab es dann die ersten Kreditkarten in Deutschland. Und um das Ganze nochmal kurz abzuschließen, 2009 kam dann der Bitcoin quasi erstmals öffentlich auf den Markt oder wurde erstmals öffentlich gehandelt. Und bis heute ist natürlich diese Kryptowährung noch sehr stark umstritten. Das solltest du bestimmt auch wissen. Oder du kennst dich da weitaus besser aus mit Kryptowährungen, als ich es jemals könnte. Deswegen wolltest du ja wahrscheinlich auch darüber reden. Genau, dementsprechend wäre ich jetzt mit der kurzen Geschichte, die gar nicht so kurz jetzt war, irgendwie am Ende. Genau, ich hatte irgendwie eine Frage auf jeden Fall, die man so diskutieren könnte. Und das ist nämlich der Grund, warum ich quasi auf dieses Thema dann irgendwie auch gekommen bin, warum ich über Geld reden wollte. Und zwar finde ich das unglaublich faszinierend, den Gedanken daran, dass Geld und Wirtschaft und all diese Dinge eigentlich nur eine reine Erfindung der Menschheit ist. Aber sie so organisch daherkommt und es auch keine Möglichkeit quasi mehr gibt, ohne irgendeine Währungsform überhaupt noch leben zu können in unserer Gesellschaft. So Tiere können natürlich ohne Probleme, ohne Währung, da gibt es nicht. Also ich habe noch keine Katze gesehen, die ihrem Hund oder einer anderen Katze irgendwie ein Fellknäuel rübergegeben hat und dann gab es dafür irgendwie, keine Ahnung, Schmusealarm oder was auch immer. Dementsprechend, das ist halt natürlich so eine Sache, die dann hauptsächlich nur bei uns Menschen vorkommt. Und irgendwie finde ich das eine sehr interessante Diskussion. Ich weiß nicht, was du dazu sagen könntest oder davon hältst.
Achtung, 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 Halbwissen, aber ich habe mal von einem Experiment gehört, wo man quasi Affen drauf getrimmt hat, dass sie für, je nachdem, die haben so einen Automaten irgendwie gedrückt, haben dann Geld gekriegt, quasi und konnten damit Essen kaufen. Und das ging sehr schnell quasi nach hinten los, weil die dann, diese Primaten, sehr fix damit anfingen, sich gegenseitig für diverse Dienstleistungen zu bezahlen. Bis hin zur Erfindung des Sexworks. Also, ich weiß nicht, wie viel
Prostitution.
davon einfach nur irgendwo als Internet-Meme in meiner Timeline aufgetaucht ist und wie wahr dieser Versuch tatsächlich war. Aber es liegt halt nahe, dass es auch genauso ablaufen würde, seien wir mal ehrlich.
Also, gut, dass du das ansprichst. Genau das habe ich tatsächlich auch gehört. Also jetzt, wo du das sagst, ja, ich habe auch von diesem Experiment mal gehört und ich bin auch der Meinung, dass ich gehört hätte, dass es dann tatsächlich irgendwann in der Prostitution geendet ist, sage ich mal. Wobei mir der Gedanke an Affenprostitution irgendwie, irgendwie ein bisschen komisch vorkommt.
Das klingt wie aus einem KIZ-Song.
Ja, vielleicht kommt das alles nur von denen. Die haben das Experiment gestartet, wer weiß.
Rasiere mein Äffchen und lass es anschaffen gehen.
Ist das echt eine Line
Ja, das ist eine
gewesen?
Line von denen. Das ist aus Affe und ein Pferd oder sowas aus dem
Oha,
Comic. Ja.
okay. Ja, vielleicht haben die auch von diesem Experiment gehört. Das müsste man mal nachrecherchieren, ob das tatsächlich echt ist oder nicht echt ist. Ob das, wie gesagt, nur eine Art Internet-Meme ist oder doch irgendwie richtig ist. Also genau, also den Wahrheitsgehalt des Ganzen müssten wir vielleicht mal überprüfen und in der nächsten Folge dann nochmal nachliefern.
Das heißt, da kommt ein Follow-up von dir.
Also kommt ein kleines Follow-up. Ich werde nur das mal nachprüfen, ob es dieses Experiment gegeben hat. Sollte das mega interessant sein und mega auch irgendwie was da an Inhalt bieten, dann könnte man sich überlegen, da vielleicht doch mal ein eigenes Thema draus zu machen. Wobei ich eigentlich keine Lust habe, ein Thema über Affenprostitutionen zu machen. Boah, das war traurig. Also wäre auf
Aber
jeden Fall
mega Film.
ein das wäre spektakulär, ne?
Freue ich mich drauf. Geil.
Ich guck mal, was sich machen lässt. Genau, aber allgemein, was wolltest, also du hast jetzt dieses interessante Experiment genannt, aber gab es da irgendwas, was du damit ausdrücken wolltest, quasi zu der Frage, wie es da eigentlich sein kann, dass Menschen so etwas Organisches erschaffen, quasi was so selbst für sich selbst dahin lebt, aber eigentlich eine reine gedankliche Struktur von Menschen ist.
Kapitalismus ist ein Hypervirus, der sich in jedwede Gesellschaftsform retrokausal selbst injiziert und diese Gesellschaftsform von innen dekonstruiert, dazu zwingt, eine hypertechnologische Kapitalkonzentration zu erschaffen. Das wollte ich gesagt haben.
Okay, ich glaube, das war genau der Abschluss, den wir für dieses Thema brauchen, oder?
Ja, ich liefere auch noch ein Follow-up an zu dem, was ich gerade gesagt habe.
Okay, mach das
Irgendwann.
mal.
Seit Monaten will ich über dieses Buch reden, aber es kommt noch.
Ja, aber ich glaube, dann haben wir das eigentlich, wenn du quasi schon etwas angeteasert hast für die nächsten irgendwann Folgen, wann auch immer, wann das sein wird. Und ich quasi dann auch nochmal gesagt habe, ich möchte nochmal nach dem Experiment gucken, ob das da wirklich so existiert, um gucken, was sich daraus machen lässt. Dann haben wir die Leute ja quasi jetzt mit so einem richtig krassen Cliffhanger hier bei uns wieder in der Folge aufgespannt, sage ich mal. Dass
Ja,
wir, ne?
wir müssen aufpassen, dass wir nicht ein obskurer Geld-Podcast werden, der sich nur noch um Themen dreht, die auf obskure Art und Weise mit Geld zu tun haben.
Okay. Ja, ich glaube, das kriegen wir schon hin. Also wir haben bis jetzt ja eigentlich, das ist das erste Thema, was wirklich über Geld geht, glaube ich, oder?
Alles andere war bestimmt auch teuer.
Oha, jetzt fangen wir hier wieder an mit ganz tiefen Diskussionen. Ich glaube, das lassen wir, bevor wir hier wieder abdriften und unsere Zuhörer alle verlieren.
Ich habe auch ein teures Thema.
Ja, dann hau mal raus.
Es geht nämlich um den Neubau einer Stadt in Nordwestaustralien. Das ist eine sehr, 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 sehr entlegene Gegend, Nordwestaustralien. Cape North, da geht es, und das geht vor allen Dingen um die Stadt Exmouth, die im Jahr 1967 dort gebaut wurde. Und die hat heute knapp 2000 Einwohner. Kannst du dir vorstellen, was knapp 2000 Leute Tausende von Kilometern entfernt von der nächstgrößeren Stadt ins australische Nordwestland zieht?
Einmal, so, also, die sind einfach nur am Arsch der Heide erstmal, ganz alleine quasi. Und
Genau, da an der Nordwestküste, ich glaube 1200, 1300 Kilometer entfernt liegt Perth.
zu welcher Zeit ungefähr ist das nochmal gewesen?
1967 wurde diese Stadt dort gegründet.
67. Okay, also ich würde sagen, wenn man da irgendwo ist, dann muss man da ja was kriegen. Entweder sind es halt Bodenschätze oder ähnliches. Ja, irgendwie, also ich würde natürlich jetzt mal, am einfachsten würde ich jetzt sagen, irgendwelche Bodenschätze wie, keine Ahnung, ich sag mal Silizium oder Öl oder
Ja, dafür sind
Sand.
2000 Leute natürlich viel zu wenig.
Eigentlich schon, ne? Wenn es
Genau, wenn es da irgendwas
67 ist.
zu holen gäbe, dann wären die Leute in
Alle da
Scharen dahin
gewesen.
gelaufen.
Da haben
Ja, es
sie,
geht
die
um.
haben da die Dodos bekämpft. Keine Ahnung.
Ja, fast. Also nein, es geht um Militär. Immer wenn ich über Australien rede, geht es auf die eine oder andere Art und Weise um Militär. Das hat leider gar nichts mit Australien und viel mit den Themen, die ich mir aussuche, zu tun. Dort wurde eine Navy Communication Station gebaut, und zwar die Harold E. Holt Navy Communication Station. Also letztendlich gab es da schon eine Anlage im Zweiten Weltkrieg, die als Radar- und Funkstation für U-Boote gebaut wurde, Und halt im, vor allem im U-Boot-Krieg der US Navy gegen Japan unterstützt hat. Und 1963 haben sie dort begonnen, eine absurd große Radar- und Kommunikationsstation zu bauen. Mit immerhin 13 Türmen, die allesamt über 300 Meter hoch sind. Also allesamt höher als der Eiffelturm.
Krass.
Und dem höchsten Turm, der ist über 390 Meter hoch und war damit lange Zeit oder. Ich habe keine aktuelle Information gefunden. Auf jeden Fall ist er größer als das auf Wikipedia angegebene größte Bauwerk auf der südlichen Hemisphäre. Und sollte auch.
Damals oder wie? Oder immer noch
Naja, bis
heute?
heute. Also auf der Südhalbkugel gibt es nicht so sonderlich viele hohe Türme und die enden alle irgendwo bei 350, 360 Metern.
Okay. Ich weiß nicht, aber der Burj Khalifa, da ist das nicht Südhemisphäre?
Buddy, der ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Dubai. Das ist auf der Nordhalbkugel sehr weit
Das,
sogar.
ja, ist schwierig irgendwie zu sagen, wo da der Äquator ist, finde ich, irgendwie.
Der Äquator geht irgendwo durch Zentralafrika.
Ja. Stimmt, dann Brudi. Okay.
Keine Ahnung. Also Physik studieren und nicht mal Erdkunde können.
Wen interessiert denn, wo der Äquator ist, Mann?
Das ist auch, letztendlich ist das auch wieder nur eine astrophysikalische Größe, wie auch immer.
Genau. Das sind alles Naturkonstanten, die braucht man doch gar nicht. Die kann man nachgucken.
Ja, deswegen hat mich diese Radaranlage so interessiert oder Kommunikationsanlage vielmehr, weil die einfach so verdammt hoch ist und die das da irgendwo ins Nirgendwo gebaut haben. Und da sind wir auch schon beim Thema, das ist auch scheiße teuer, da den Blödsinn da ins Nirvana zu schleppen. Die hat über 70 Millionen US-Dollar gekostet. Das war ein gemeinsames Projekt der US Navy mit der australischen Armee. Und weil die Leute, die da halt an diesem Projekt gearbeitet haben und vor allen Dingen, die bis heute diese Station bemannen, irgendwie eine Familie haben, die haben, keine Ahnung, im besten Fall auch noch Kinder und so weiter, die kann man da ja schlecht irgendwo einfach auf so einer Radarstation frei laufen lassen, sagen, hier nimm mal ein Zelt und schlaf mal. Sondern da musste dann eine Stadt gebaut werden und das war diese Stadt Exmouth, die ich angesprochen habe. Genau, was tut diese Anlage und vor allen Dingen, warum reden wir überhaupt über sie? Weil klar, irgendwie ist das cool, habe ich noch nie von gehört. Sind verdammt große Türme irgendwo im Nirgendwo. Die kommuniziert mit U-Booten und in der Zeit, bevor man Satelliten hatte, brauchte man dafür eine große Sendeleistung. Weil U-Boote sind unter Wasser. Beim Eintritt in ein Medium kommt es bei Wellen häufig zu Reflexionen, je nach Eintrittswinkel, nach Polarisation und so weiter, mal mehr, mal weniger. Auf jeden Fall geht viel Leistung verloren und wenn du ein U-Boot sinnvoll anfunken willst, das gut im tiefen Wasser fährt, geht sowieso nicht mehr, aber auf der Oberfläche fährt, dann brauchst du viel Sendeleistung. Und diese Anlage ist bis heute die Anlage mit der größten Sendeleistung auch auf der südlichen Hemisphäre. Mit 1 Megawatt Sendeleistung. Und das ist schon absurd viel.
Zum Vergleich, was hätte denn so ein normales kleines Funkgerät oder so eine Sendeleistung?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen.
Okay, ich komme hier immer mit so blöden Fragen um die Ecke.
Wahrscheinlich irgendwas im unteren Wattbereich.
So, also wir haben quasi dann irgendwie
Also,
ein Ja.
um diese 1 Megawatt Sendeleistung zu erreichen, läuft da quasi Tag und Nacht ein Kraftwerk mit 18.000 Kilowatt Leistung. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, wenn du eine kleine Doppel-A-Batterie hast, die dein Mini-Funkgerät betreibt, dann sind wir davon weit Größenordnung entfernt, von diesem 1 Megawatt Sendeleistung.
Bestimmt so um die Millionenfach oder so.
Richtig.
Ja, schon ein krasses Ding. Brauchst du ein extra Kraftwerk, nur damit du deinen Sendemast da nutzen kannst.
Ja, jetzt komme ich auch zum Punkt, der dich im Kreis hüpfen lassen wird. Es wurden
Warte, ich stehe
6
schon mal auf.
Meilen von Stahlkabel
Nochmal
verbaut.
was? Wie viel?
Es wurden
Sechs?
6 Meilen. Ich habe leider, ja, ich habe das leider umrechnen lassen.
Ah!
Das ist
Genau das
so ein
war.
Amerikaner-Ding.
Ja, genau. 6 Meilen.
Das müssten irgendwie 10 Kilometer sein. 9,65, sagt mir Google gerade.
Okay.
Ja.
Damit können wir besser was anfangen.
Krass, 6 Meilen Stahlkabel und das ist dann 2 Inches im Durchmesser. Inches ist noch so ein Ding, ja. Vielleicht 4, 5 Zentimeter über die
Ja,
Hand.
Inches stelle ich mir immer so eine Handbreit vor oder so, keine Ahnung.
Oh, das ist, glaube ich, zu viel.
Ich glaube auch, aber ich weiß
Die
nicht, ich
totale
also.
Ahnungslosigkeit. 2 Inches sind, genau, 4, 5 Zentimeter, genau 5,08.
2 Inches.
Richtig, 1 Inch sind 2,54 Zentimeter.
Also quasi, das ist ein Inch, sage ich mal. Also mein
Jo.
Finger. Eine
In etwa.
Fingerbreite ist ein Inch.
Damit kommst du besser hin als mit deinem Handvergleich auf jeden Fall.
Ja, ich weiß auch immer nicht. Ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, weil ich dann diejenige Person, die mit Inches und Pounds und sonst was ankommt, eigentlich mit dieser Hand einfach nur eine links und rechts klatschen will und sage, benutze jetzt endlich mal SI-Einheiten.
Ja, nutz bitte natürliche Einheitensysteme. Wenn du deine Länge nicht in Elektronenvolt angibst, dann will ich gar nicht mit dir reden.
Eigentlich stimmt. Und du kannst auch nur deine Geschwindigkeit zwischen 0 und 1 angeben, kein Ding. Also du musst dann angeben, ich bewege mich heute 0,00000001. Und dann keine
Aber
Einheit.
Officer. Ja.
Hä?
Aber Officer, ich war gar nicht so schnell.
Ja, genau. Stimmt. Das ist ja genau das Problem. Wenn alle Leute unterschiedliche Einheitensysteme benutzen, dann kannst du das ja auch schwer vergleichen.
Die Amerikaner fahren trotzdem, egal in welcher Einheit, langsam auf ihren Autobahnen.
Da bist du leicht ein bisschen abgebrochen gewesen. Was hast du gesagt? Die fallen auf den
Die
Arsch, oder
fahren
was?
sowieso sehr viel langsamer auf ihren Autobahnen, egal in welcher
Ach
Einheit.
so.
Und in ihrer Einheit wird es noch radikal langsamer.
Ja, dieses komische Meilen pro Stunde Ding ist irgendwie auch echt merkwürdig.
Ist es auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe noch einen letzten technischen Fakt zu dieser ganzen Anlage. Die Antennen sind nämlich in so einem lustigen sechseckigen Stern aufgebaut. Und auf Wikipedia kann man ein Satellitenbild davon sehen. Ich finde, das sieht ein bisschen gruselig aus. Also in der Mitte ist dieser höchste Turm, der fast 400 Meter hoch ist. Und außenrum stehen halt so Türme, die sind 360 Meter hoch. Und wenn man sich das von oben anguckt mit diesem Stahlnetz, das da drüber gespannt ist, da denkt man sich, was soll denn dort angefunkt werden? Und genau jetzt kommen wir zu so ein paar Themen, die das Ganze dann auch in ein etwas anderes Licht rücken. Es gab nämlich eine Kontroverse um diese Anlage im Jahre 2008. Und zwar ist es auf einem Flug von Singapur nach Perth am 7.10., nämlich dem Qantas Flight 72, zu einem Zwischenfall gekommen. In der Nähe von Exmouth musste dieses Flugzeug nämlich notlanden, nachdem die Bordelektronik automatisch Pitchdown-Manöver ausgeführt hat und dabei im Inneren halt, also so quasi so, ja, wie soll man das erklären? Also hat sich dazu entschieden, schnell an Höhe zu verlieren, dieses Flugzeug. Und
Sturzflug
dabei wurde.
oder Zero-G-Manöver.
Genau, nur ist das nicht so angenehm, wenn du als Fluggast da drin sitzt. Dabei wurden nämlich 11 Menschen schwer verletzt und
Ah.
eine Crewperson auch noch. Und 99 Leute wurden leicht verletzt. Und letztendlich wurde das Ganze dann zurückgeführt auf einen Fehler in der Air Data Inertial Reference Unit, die halt einfach der Bordelektronik falsche Sachen erzählt hat. Und in diesen Airbus A330 Flugzeugen, die in diese Flug halt auch durchgeführt wurde, ist dieser Fehler gar nicht bekannt gewesen. Und das ist auch bis heute nicht so ganz klar, wo das eigentlich herkommt. Da das aber quasi 2 Monate später nochmal so ähnlich passiert ist bei dem Qantas Flug 71 am 27.12.2008, der in der gleichen Region Probleme mit dem gleichen Sensor hatte, wurde vermutet, dass diese Sendeanlage was damit zu tun hat. Aber im Nachhinein, nach diversen Investigations, kam es dann von dem Commander dieser Station als sehr unwahrscheinlich eingestuft heraus, und es wurde auch keine Flugverbotszone wie zwischenzeitlich gefordert von der Flight Association of Australia oder wie auch immer, wurde dort nicht eingerichtet.
Warte mal, der Typ, der da verantwortlich für war, hat gesagt, dass das unwahrscheinlich ist, dass seine Maschine dafür verantwortlich war.
Ja, also die haben halt Untersuchungen angestellt. Ich gehe mal davon aus, dass dort auch Techniker, Radar-Technicians an der Site arbeiten und diese Leute sich da sehr genau mit auskennen, was Bordelektronik in so einem Flugzeug kaputt machen kann und was nicht.
Ah, okay. Ja, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil gerade, was man ja auch so ein bisschen berüchtigt ist, ist ja, wenn irgendwelche, sag ich mal, Verbrechen oder Gefehle auch im Allgemeinen in der Militär, im Militär irgendwie passiert sind, vorgefallen sind, dass ja dann die eigene Militärpolizei oder sowas dann ermittelt. Und da gibt es ja auch einige große Filmdramen darüber, dass dann halt die Militärpolizei das Ganze selber abwickelt, quasi, dass die dann so ein bisschen außen vorgestellt sind vor der eigentlichen Justiz in diesem Staat und dann natürlich quasi eigene Fehler gut quasi vertuschen können.
Ja, nun muss man in diesem Fall halt dazu sagen, das gab diese 2 Monate im Jahr 2008, wo das halt zufälligerweise zweimal passiert ist, und in den gesamten 30 Jahren davor, die diese Anlage in Betrieb ist, ist nie irgendetwas passiert, und seitdem ist auch nie wieder etwas passiert.
Das macht das Ganze natürlich dann irgendwie auch sehr unwahrscheinlich, dass es wirklich daran liegt. Da hast du natürlich recht. Ich meine nur, es hörte sich irgendwie so an, so der Typ sagt so, ja, ich bin dafür verantwortlich. Das kann nicht sein, dass das passiert. So, das hört sich so ein bisschen skurril an.
Ja, so war es aber letztendlich dann doch. Also natürlich, die Person in Charge da hat gesagt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und das wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein.
Also, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, ne?
Niemand hat die Absicht, Flugzeuge mit Radarwellen aus dem Himmel zu schießen.
Wer weiß, wer weiß. Vielleicht sind sie ja
Ja.
eigentlich für das Havanna-Syndrom verantwortlich.
Ja. Klar, irgendwie haben diese gigantischen Radarstationen immer was Mysteriöses. Also, es gibt hier nicht so wirklich viele, aber so kleinere Stationen, die man so kennt aus der DDR-Zeit und aus der BRD, DDR-Bespitzelungszeit, wie auch immer, die sind immer sehr beeindruckend, wenn man die sich mal anguckt.
Im Allgemeinen auch so riesige Satellitenschüsseln oder Teleskope und sowas, das ist ja alles irgendwie mega interessant, sage ich mal.
Vor allen Dingen, weil die Technologie halt vergleichsweise primitiv ist. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein paar, da läuft halt einfach nur Strom durch eine Leitung und erzeugt also dadurch, dass der Strom an- und ausgeschaltet wird, erzeugt das halt ein Magnetfeld bzw. ein elektronisches Feld, was dann halt als Welle abgestrahlt wird. Da ist keine Magie in irgendeiner Art und Weise dabei. Und wenn du dir halt so ein Kabel anguckst, könntest du selber quasi Schalter an- und ausmachen und hättest schon etwas Ähnliches gebaut.
Bau dir deinen eigenen Herzschrittimpuls.
Ja, so in etwa läuft das ja. Nur dass man da halt einfach mal 6 Meilen von so Kabeln über Türme spannt, die 400 Meter hoch sind. Und dann jagst du da so viel Strom durch, dass du irgendwelche U-Boote tausende von Kilometern westlich und östlich anfunken kannst und ihnen sagen kannst, hey, du solltest die nicht beschießen, wir sind mittlerweile im Frieden.
Oder du sollst sie beschießen, der Frieden hat aufgehört. Beides ist möglich.
Beides ist möglich, ja. Übrigens, weißt du, was die Basis heute macht? Also so wirklich viel U-Boot-Krieg gibt es in der Gegend nicht und U-Boote kann man auch besser per Satelliten ansteuern und so weiter und so fort. Aber weißt du, was die heute machen?
Jetzt suchen sie nach außerirdischem Leben.
Ja, fast. Also die sind
Ach
jetzt
was.
Teil des US Space Surveillance Networks. Also da wurden weitere Radarsachen noch installiert, aber die sind hauptsächlich zum Tracken von Weltraumobjekten und Weltraumschrott da. Also
Ah.
Satelliten und sowas werden von dort überwacht und wird halt quasi geguckt, was so chinesische Satelliten über der Region betreiben, wie auch immer.
Das ist natürlich schon mal irgendwie eine interessante Sache. Da kann, sieht man, wie wandlungsfähig doch einige Technik sein kann. Und Weltraumschrott ist auch irgendwie ein interessantes Thema. Das gibt da ja so viele Theorien, dass wir eines Tages unseren eigenen Himmel nicht mehr sehen werden, so ungefähr, weil nur noch überall Weltraumschrott um die Erde rum schwirrt.
Ja, und dieses US Space Surveillance Network, das kann dir immerhin sagen, wo welcher Weltraumschrott rumfliegt.
Das ist natürlich richtig gut. Also wenn wir irgendwann mal was selber hochschießen, dann können wir das quasi selber tracken. Also wir schießen dann da irgendwie ein Foto von uns hoch an irgendeinem Metallding rangekoppelt oder so und dann fliegt das dann im Orbit einmal um die Erde rum und dann fragen wir immer schön da unten mal in Australien an, sag mal, könnt ihr mal sagen, wo unser Foto ist?
Es ist nicht so ganz leicht, irgendetwas ins Weltall zu schießen. Also rein rechtlich nicht. Also natürlich technisch sowieso nicht, aber du brauchst halt schon eine Starterlaubnis und all so ein Kram. Und deswegen, ja klar, irgendwie niedrige Orbits, da kannst du ja quasi machen, was du willst. Irgendwie ein Wetterballon oder sowas.
Ja,
Aber
das
ich
kannst du auch
glaube,
nicht.
das würde
Also, du
auch
kannst jetzt
nicht.
nicht so einen Wetterballon einfach mal hier irgendwo starten in Hamburg.
Da will ich erstmal jemanden sehen, der mich aufhält.
Also. Ich habe ja einen kleinen Drohnenführerschein und ich darf in Hamburg quasi fast überall nur bis 50 Metern Höhe fliegen, weil alles darüber dann Flugkontrollzone ist, wegen dem Flughafen.
Ja, technisch. Praktisch würde dich wahrscheinlich nie jemand irgendwo festnehmen, deswegen.
Soll ich mal
Solange du nicht
ausprobieren?
tatsächlich. Ja, geh zum Flughafen und lass deine Drohne da steigen und du hast sofort
Das kannst du
50
gar
Polizisten
nicht.
hinter dir her. Eben.
Also das
Doch, du
kannst du
kannst
gar
das
nicht.
ausschalten in diversen Apps.
Ja, also wenn du vielleicht irgendwelche gecrackten Apps nimmst, teilweise ja, aber wenn du jetzt die ganz normalen Standard-DJI-Dinger nimmst, die erkennen dann den Standort und können sehen, ah, du bist in der Flugverbotszone, du darfst da nicht starten. Da müsste man dann erstmal eine Starterlaubnis einholen für gewisse Gebiete und die kannst du dann kannst du das da in der App freischalten. Das ist gar nicht so einfach. Also.
Ja.
Sicherlich, wenn du ein richtiger Technikguru bist oder so, der ich natürlich nicht bin, dann kannst du das bestimmt alles irgendwie umgehen. Aber da musst du wirklich Ahnung von haben. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich mit dem Ding jetzt zum Flughafen gehen würde oder an der Elbe, ich darf unten an der Elbe, darf ich auch nicht starten wegen Lufthansa, sage ich da, Airbus gegenüber.
Airbus, ja.
Da dürfte man
Genau,
auch nicht
aber
starten.
mit einem Wetterballon kann dich keiner aufhalten. Das Ding wirfst du hoch, läufst weg und dann war es das.
Das mag wohl sein, das stimmt.
So macht das übrigens auch die Meteorologie an der Uni. Die laufen einfach weg.
Die schmeißen das Ding einmal und dann mitten in der Nacht, ne? Mit so einem schönen Blitzlicht, so tschim, tschim. Und dann wird das Ding einmal hochgeladen, sag ich schon, hochgeschmissen. Und dann laufen sie weg.
90% der UFO-Sichtungen in Hamburg.
Genau. Irgendwelche illegalen. Aktion von irgendwelchen Meteorologiestudenten.
Genau, die einfach nur das Wetter messen wollten. Spoiler, es regnet.
Gott. Das ist natürlich in Hamburg sehr selten. Also momentan ist
Es
ja.
regnet wirklich gerade.
Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, so, das ist, wie gesagt, kein großer Spoiler, weil es ist eher zu sagen, ja, wir kriegen eine Hitzewelle, das ist ein Spoiler. Da freut man sich drauf, wenn das mal kommt. Aber ich sag dir, das kommt dann irgendwann wieder so im August oder September. Da gibt es dann eine Woche, die übelst heiß ist, wo man wirklich gefühlt sagt, so, ich kann hier nicht leben. Das ist viel zu warm, so gefühlt 35 Grad im Schatten, mitten in der Nacht um 12. Und dann ist das nach einer Woche vorbei und dann geht halt einfach wieder der Regen los.
Ja.
So.
Vielleicht
Wir
würden das
haben
ausreichend Wetterballons verändern.
möglicherweise natürlich. Aber das werden wir nie sehen. Die einzige Frage ist, könnte man einfach mitten auf die See, auf internationale See, sich begeben und dann von da aus irgendwas ins Weltall schießen, ohne Probleme?
Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so ein Weltallgesetz quasi von den Nationen, die tatsächlich Raumfahrt betreiben.
Ist auch cool. Die, die Raumfahrt betreiben können, dürfen entscheiden, was da oben vorfällt. Und die das nicht schaffen, die haben dann einfach Pech gehabt, ne?
Es sind ja irgendwie fast alle Nationen der Welt in irgendeiner Art von Raumfahrt, Behörde, wie auch immer. Die ganzen europäischen Länder betreiben es ja auch nicht für sich, sondern sind in der ESA zusammengeschlossen. Dann gibt es die ganzen russischen oder ex-sowjetischen Staaten, die quasi irgendwie über die russische Raumfahrtbehörde immer noch miteinander kollaborieren. Gut, China,
Da hast du
Indien
recht.
machen ihren eigenen Kram.
China, Indien machen ihren eigenen Kram.
Ja, zum Teil sehr beeindruckend und zum Teil weniger beeindruckend, aber die chinesische Raumfahrt, die darf man nicht unterschätzen.
Nee, ich glaube, die Chinesen sollte man sowieso nicht unterschätzen.
Sonst bauen sie halt einfach mal wieder einen Drei-Schluchten-Damm und du musst eine neue Podcast-Folge machen.
Dachte ich auch gerade. Vielleicht machen sie das nachher nur, um mich zu ärgern. Bauen sie einfach den Vierschluchtendamm oder sowas. Mussten sie noch
Vier
eine
Schluchten.
extra Schlucht dahin bauen, um den Vierschluchten dann zu bauen, aber das ist ja für die Chinesen kein Problem, ne?
Den chinesischen Staat gibt es keine Probleme, das ist richtig.
Das auf jeden Fall, also.
Für die US
Ja.
Navy ja, wie gesagt, auch nicht. Man kann auch einfach mal 13 von so unfassbar hohen Türmen dahinstellen und ein bisschen Stahlnetz drüber spannen.
Das ist kein Problem, natürlich. Ich meine, wenn es fürs Militär ist, dann ist sowieso gefühlt kein Preis zu teuer bei denen, oder?
Aber ganz ehrlich, 70 Millionen US-Dollar klingt gar nicht so teuer. Wenn du überlegst, was die Elbphilharmonie gekostet hat und wie hoch die ist.
Ja, das ist sowieso eine der größten Mysterien in der hamburgerischen Geschichte, würde ich sagen.
Das und Störtebeker.
Das unstörte Bäcker. Also Elbphilharmonie und Störte Bäcker. Genau auf einem Level. So nah beieinander. Mehr Mysterien geht nicht im Hamburger Norden, sagen wir mal. Im deutschen Norden.
Hast du noch irgendeine Weisheit, die du jetzt vermerken möchtest?
Ah, ich bin nicht so gut mit Weisheiten aktuell. Deswegen lasse ich das, glaube ich, erstmal. Wir haben die Weisheiten über das Geld ja sowieso schon gelernt. Also. Wenn irgendjemand wissen will, wie man ganz viel Geld verdienen will, dann sollte er sich unser neues Buch kaufen, was wir dann bestimmt irgendwann mal rausbringen werden. The Art of Making Money mit Niklas und Jörn oder mit Jörn und Niklas.
Ja, danke. Ich werde von jedweder geldtheoretischem Werk zurückschrecken. Das werde ich nicht tun.
Dann halt nur von
Aber
Niklas.
vielleicht kommt noch mal eine Folge über Krypto. Das könnten wir mal machen.
Oha, guck mal, da wurde schon wieder was angeteased hier. Dann, wir sehen, wir haben immer noch irgendwelche Ideen. Mal sehen, wie lange das so weitergeht.
Ich bin zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich. Gut, dann
Das ist
habe
doch
ich
schön.
vielleicht noch eine Botschaft für euch. Lasst das mit den Wetterballons. Es gibt nur Ärger.
Okay. Das ist wirklich eine gute, guter Schlusspunkt, würde ich sagen, ne? Also lasst es mit den Wetterballons, wie du sagst.
Dann soll es das gewesen sein.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.